Man erzählt über Jesus Christus, dass sie so eine komische Volksbibel haben. Und in der ganzen Zeit, als ich bei Jesus Christus bin, ich habe noch nie gehört, dass jemand aus dieser Bibel gepredigt hat. Deswegen habe ich gedacht, ich soll doch ein bisschen die Gerüchten wertschätzen. Und deswegen habe ich heute Volksbibel mitgebracht. Ich werde danach daraus was vorlesen. In einer Familie gab es zwei Kinder. Das ist nicht aus Volksbibel. ein von denen war immer extrem schlecht drauf. Der hat immer nur gejammert, immer mit allem unzufrieden. Der andere war Gegenteil. Immer gut drauf, alles toll, gut. Und das hat auch genervt. Und dann haben die Eltern sich entschieden, durch eine Erziehungsmaßnahme beiden Kinder ein bisschen zu verändern. Da haben sie in der Nacht zu dem Jammerkind, unzufriedenen Kind, ein tollen Pferd gestellt, Spielzeugpferd. So richtig viel Geld ausgegeben. Die haben gedacht, bestimmt jetzt freut er sich. Zu dem extremen Optimisten, der auch genervt hat, haben sie ein Stück von Pferdemist vom Bett gegeben. So ein Haufchen. Ne? Dann wachen die Kinder auf. Der Pessimist sagt, oh, so ein Pferd, der ist so gar nicht echt und so komisch und aus Holz und so blöd bemalt und der kann gar nicht gehen und kann man den gar nicht reiten und der ist sowieso so blöd und einfach nicht echt. Und der Optimist sagt, ich habe aber einen echten Pferd gehabt, nur ist er gegangen. Und naja, man teilt so Menschen in Pessimisten und Optimisten. Und wirklich, wenn ich so Menschen begegne, die ständig alles negativ finden, das strengt so an. Und du denkst, hey Junge, es besser für dich wäre, irgendwo in einem Fotoatelier zu arbeiten, wo du jeden Tag Negativen entwickeln kannst. Aber extremer Optimismus ist auch anstrengend. Zum Beispiel, ich habe letzte Woche mit meinem Blaukreuz-dienstlichen Auto einen Unfall gemacht. Ich habe mit Blaukreuz-Dienstauto ein Spiegel von dem Dienstauto von Samariter abgerissen. Und ich war so begeistert. Und ich habe dem Mädel da drin in dem Auto gesagt, hey, wegen uns kommt ein echter Polizist. Und ich konnte meine Begeisterung ja gar nicht teilen. Ja, also das kann auch ziemlich anstrengend sein, dieser blöde Optimismus. Aber trotzdem, ich habe mal in der Sendung, in den Nachrichten gehört, glaube ich, das war deutsche Nachrichten, in dieser Zeit, als ich noch Fernseher hatte, jetzt bin ich zu geizig für GZ-Gebühren, aber dann war so eine Frau, die am Ende immer gesagt hat, alles wird gut. Ich weiß nicht, ob die noch gibt, diese Sendung. Und das hat so auf mich so gut, das hat mir so gut getan. Die hat immer am Ende so, alles wird gut. Und ich glaube, das tut allen Menschen so gut. Und ich frage mich, was ist mit Gott? Ist er ein Optimist oder Pessimist? Weil es ist ganz wichtig zu wissen, wie Jesus ist, weil in der Bibel auch wird oft gewarnt, dass Apostel, glaube ich, Paulus sagt, dass es werden Menschen kommen, die euch einen anderen Jesus predigen werden. Deswegen ist ganz wichtig zu wissen, wer ist Jesus von seinem Charakter. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, als ich an einen Gott geglaubt habe, der ein Pessimist war, so ein strenger, der ständig nur darum gesucht hat, was er dann auszusetzen an dich hat, wo du endlich wieder Fehler machst, damit er dich bestrafen kannst. So ein Gott, von dem man Angst hat, weil man ständig aufpassen muss, dass man alles richtig tut. Das war ganz anstrengend und ich bin froh, dass Gott nicht so ist. Ich habe auch Zeiten gedacht, dass Gott so ein liebender, charakterschwacher Weihnachtsmann ist, der immer nur beschenkt und immer nur mit allem zufrieden ist und immer nur lieb ist. Das ist auch ziemlich gefährlich. Ich glaube nicht, dass Gott so ist. Und ich habe heute zwei Geschichten. Zwei. Die sind ähnlich. Und ich lese sie vor und ich bitte euch, dass es geht jetzt hier nicht um Exegese und so richtig, wie das dann in Griechisch steht. Es geht so um ein Bild und vielleicht so ein bisschen, dass ich bitte euch, dass ihr euch vorstellt, so bildlich und vielleicht so ein paar Symbolen, wenn ihr das malen würdet, welche Symbolen würdet ihr dann nehmen? So ein bisschen jetzt schwer habe ich das erklärt, aber das würde ich danach leichter anfühlen. Also, die beiden Geschichten, die stehen in Markus Evangelium. Eine von denen steht im 4. Kapitel und andere im 6. Kapitel. Also, erste Geschichte. Abends meinte Jesus zu seinen Leuten: Kommt, lass uns mit dem Boot auf die andere Seite vom See fahren. Seine Freunde schickten die Menschen nach Hause, stiegen zu ihm ins Boot und düsten los. Ein paar Boote folgten ihnen aber. Plötzlich ging ein derber Sturm los. Die Wellen waren sehr heftig, das Wasser schwappte über die Bootskante, bis es schon fast vollgelaufen war. Jesus schlief dabei die ganze Zeit, seelenruhig hinter im Boot auf einem großen Kissen. Die Freunde von Jesus bekamen voll die Paras. Ich weiß nicht, was Paras ist, aber ich glaube Panik. Sie weckten ihn schließlich und schrien: Meister, ist dir das total egal, wenn wir hier jetzt alle ersaufen? Jesus sprang auf, stellte sich an Deck gegen den Wind und redete mit ihm, mit dem Wind. Ich warne dich, hör auf so zu brüllen. Sofort wurde der Wind ruhig und alles war total still. Zu den Jüngern meinte er nur: Sagt mal, warum habt ihr so einen Schiss? Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen in Gott? Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte, es gibt so. Endlich war Jesus dann mal alleine. Er ging auf einen Berg, um mit Gott zu labern. Schließlich wurde es dunkel, als seine Freunde noch mit ihrem Boot draußen auf dem Meer waren. Jesus konnte vom Strand aus sehen, wie plötzlich ein schlimmer Sturm aufkam und sie voll gegen die Wellen kämpfen mussten, um nicht zu ersaufen. Es war wohl gegen 4 Uhr morgens, als er plötzlich auf dem Wasser an ihrem Boot vorbeischlenderte. Als sie das sahen, kriegten sie aber voll die Paras und schrien wie blöd rum. Sie dachten, sie waren wohl auf einem Horrortrip, aber Jesus rief ihnen sofort zu: Keine Panik, Jungs, ich bin es doch nur. Er kam in das Boot und der Sturm war plötzlich auch weg. Also, wenn wir so zwei Geschichten nehmen und vergleichen, was es in beiden Geschichten gleich ist. Natürlich der Sturm. Der Boot, die Jünger und Jesus. Das ist gleich. Was ist in beiden Geschichten verschieden? In einer Geschichte ist Jesus drin im Boot, in der anderen Geschichte ist draußen. Und Reaktion von Jesus ist verschieden. In einer Geschichte, er ist total ruhig und kann kaum fassen, warum machen sie so eine Panik wegen dem Sturm. Und in anderer Geschichte macht er sich voll Sorgen, und er hat voll Angst um die Jünger und er läuft auf dem Wasser, weil er versteht, der muss ihnen helfen. Und wenn man nur so Symbole nimmt, ich glaube, Sturm, das ist Teil unseres Lebens. Manchmal ist in unserem Leben so still und die Sonne scheint und wir genießen das Leben. Manchmal aber kommen Probleme kommt Sturm, nicht nur von außen. Jeder von uns weiß, was ist das, wenn innen ein Sturm tobt. Und wenn wir gar nicht wissen, was ist weiter, wir verstehen uns selber nicht. Ein Boot ist für mich genau für mich, für dich, für unser Leben in diesem Sturm, in dieser Welt. Und Jesus bleibt Jesus. Und mich bewundert die zweite Geschichte, wo Jesus alles liegen lässt und auf dem Wasser läuft, weil er versteht, dass die Jünger in Gefahr sind. Jesus hat Sorgen um dich, wenn er nicht in deinem Boot ist. Das ist so einfach. Ich frage mich eigentlich, Jesus könnte doch vom Berg Sturm stillen. Aber irgendwie ist ihm ganz wichtig, dass diese Sturmstillung nur dann passiert, wenn er drin ist im Boot. Und ich glaube, jeder Mensch, auch wenn du heute zufällig da bist und gar nichts so viel mit Gott zu tun hast, jeder Mensch ist irgendwie gläubig. Er glaubt irgendwie, dass Gott irgendwo gibt. Sogar in sowjetischen Zeiten, wo alle Atheisten waren, interessanterweise, wenn Menschen wirklich in Problemen geraten sind, niemand hat geschrien in der Seele oder so, Stalin rette mich oder Lenin rette mich. Nein, die haben alle gesagt, Gott hilf. Egal, wie Atheist ist man dabei. Ich glaube, bei jedem in uns ist ein Platz drin, von Gott geschaffen. Gott hat diesen Platz für sich geschaffen. So sind wir geschaffen, so sind wir gedacht. Mit diesen DNK-Langen und mit so vielen Zellen, aber auch mit diesem Platz für Gott. Und wenn Gott nicht dort ist, dann zieht es das, dann ist diese Leere. Und dann probieren wir diese Leere mit irgendwas zu füllen. Mit Alkohol, mit Drogen, mit Arbeit, mit Beziehungen, mit allen verschiedenen Sachen, mit Partys, mit... Aber das passt nicht dahin. Und deswegen zieht es. Deswegen füllen wir diese Leere. Deswegen geht uns nicht gut. Wenn Jesus nicht im Boot ist, wenn Jesus nicht im Leben ist, es fühlt sich nicht so gut an. Ab und zu vielleicht bei sonnigem Wetter geht's, aber beim Sturm, besonders beim Sturm, ist das gefährlich. Und wenn du denkst, das Christentum ist für schwache Menschen, ich glaube, es gab sehr viele schon beste Matrosen und erfahrene Kapitäns, die untergegangen sind im Meer und niemand hat ihnen das irgendwie sie beschuldigt und gesagt hat, dass sie so blöd sind, weil man versteht, es gibt Sachen und Sturm und Natur und sie ist größer als menschliche Kenntnisse und sie ist gefährlicher. Und es ist normal, dass bei solchen Problemen man untergehen kann. Deswegen, man braucht sich gar nicht zu schämen, wenn man merkt, dass der Sturm stärker ist als du. Und Jesus, der macht Sorgen. Der hat Angst um dich, wenn er nicht in deinem Leben ist. Und was ich so genial von Gott finde, dass er einfach alles stehen lässt und auf dem Wasser läuft, und aber parallel drängt sich auch nicht auf. Der macht so Eindruck, als ob er vorbeigeht, damit du ihn einlädst, weil er sich nie aufdrängt. Und wenn er dein Boot ist, wie in der Geschichte, dann passiert plötzlich die Sturmstillung. Dann kommt diese Stille. Und dann, wenn du dich fragst, oh, wenn ich Christ werde, dann muss ich vielleicht komische Regeln erfüllen. Nein. Als ich in Sibirien war, ich war so ein Jahr in Sibirien, und da habe ich Leute kennengelernt, die Christen geworden sind im Gefängnis. In ganz strengen Gefängnis. Und die Geschichten haben mich so beeindruckt, dass ich deswegen eigentlich in die soziale Arbeit überhaupt gegangen bin. Eine Geschichte von einem Banditen, der richtig im Gefängnis auch sehr, sehr große Position hatte. Der war so von den Obersten. Ne? Und dann hat er Neuen Testament gelesen. Und hat er erzählt, in der Nacht hat er geweint unter der Bettdecke, weil er verstanden hat, er braucht diesen Gott, er braucht diesen Jesus. Und dann hat er zu Gott gesagt, Gott, ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du mein Leben nimmst. Und dann wacht er nächsten Tag auf und sagt, aber alles bleibt so, wie war. Die ganze Geschäfte im Gefängnis, die ganze Leute, die ganze komische Regeln da im Gefängnis. Und er fragt sich, was wird jetzt anders sein? Wie wird sich mein Leben ändern? Ich kenne doch gar nicht, wie man mit Gott lebt. Und da kommt ein Mensch vorbei bei dem, der von allen missachtet wurde. Ein Abschaum. Und er hat ihn nach ein bisschen Fett gefragt. In Gefängnissen in Russland, besonders in strengen Gefängnissen, ist es ziemlich schlechtes Essen. Und da, wenn jemand was Besseres hat, natürlich. Und deswegen diesen anderen Gefangenen, diesen Abschaum, der hat ihn gefragt nach ein bisschen Fett. Und dieser, der Bandit, der sich jetzt Christ geworden ist, der hat eigentlich so ein Fett, so ein ganz billiges Zeug und auch ein Schinken. Und aus Gewohnheit hat er ihm gesagt, nein, habe ich nicht, verpiss dich oder sowas. Ne? Aber dann plötzlich hat er gesagt, ups, schlechtes Gewissen, Gewissensbissen, das kannte er ja gar nicht in seinem Leben. Und plötzlich steht er auf, geht, sucht diesen Menschen da in dem Gefängnis, der kannte seinen Namen nicht, und sagt, Entschuldigung, ich habe dich belogen und ich war zu geizig. Ich habe auch Schinken, ich kann dir Schinken geben. Und diesen Mensch da, der war zuerst total perplex, dass der sich entschuldigt, dass er überhaupt mit ihm spricht, dass er sich entschuldigt und dass er noch sagt, Entschuldigung, ich bin geizig oder sowas. Wenn Jesus in dein Leben kommt, es verändert sich so viel. Und dann brauchst du keine Angst haben von Sturm, wie in der anderen Geschichte. Die andere Geschichte, Jesus ist im Boot, wieder Sturm, Jesus schläft. Und was machen die Jünger? Die probieren, allein alles zu schaffen. Die probieren, Wasser rauszukriegen aus dem Boot. Und wenn sie merken, dass sie nicht mehr können, dann wecken sie Jesus und meckern rum. Die sagen, ist dir egal, dass wir jetzt alle umkommen? Aber Jesus ist ziemlich überrascht, weil er weiß, wenn er in deinem Boot ist, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Es ist ganz, ganz sicher. Wie wir dann weiter in Apostelgeschichte lesen, als Paulus danach in einen Sturm geraten ist, alle waren so im Schock, im Chaos. Er war aber so ruhig und er könnte auch die anderen trösten und sagen, habt keine Angst. Und deswegen, das war so für Jesus fast selbstverständlich, dass die Jünger auch so empfinden, weil er ist doch im Boot. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen wegen dem Sturm. Auch wenn das so schrecklich aussieht und das so ein bisschen wackelt alles und so, aber wenn Jesus da ist, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber wir gehen es genauso oft, ich benehme mich genauso wie diese Jünger. Ich fange an, zuerst irgendwas zu machen, was ich denke, jetzt dran ist. Ich fange an, weiß ich nicht, Freundin anzurufen, in Facebook zu posten, mir geht scheiße oder sonst was. Ne? Oder irgendwie mit der ganzen Kraft zu probieren, irgendwas zu ändern. Und wenn ich merke, es ist schon zu viel und ich gehe runter, dann fange ich an, noch Gott zu beschuldigen und sagen, ist dir egal, dass ich unterkomme? Und Jesus sagt, hey, was ist los? Wo ist dein Vertrauen? Ich wünsche mir so ein Vertrauen wie bei Paulus, dass er ruhig sein kann beim Sturm und einfach den anderen noch beruhigen. Wo ist das Geheimnis von diesem Vertrauen? Ich habe mal, glaube ich, erzählt, dass es diesem Vertrauen passiert genauso, wie wir Beziehungen aufbauen. Es passiert nicht von selber. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Gemeinschaft, bis wir jemandem vertrauen. Wir brauchen Zeit mit ihm zu verbringen und je mehr wir ihn kennenlernen, desto wächst, desto mehr wird unser Vertrauen. Und deswegen ist vielleicht, ertappen wir uns als Christen oft dabei, dass wir Gott nicht vertrauen, weil wir ihn gar nicht kennen. Ich bin schon lange Christ und ich habe nur vorgestern wieder angefangen. Ich habe gedacht, Gott, ich möchte mich mir bewusst vornehmen, richtig mich entscheiden, Zeit mit dir zu verbringen, auch wenn das nur eine halbe Stunde wird, wirklich mit dir. Und ich habe mich so gefühlt, dass allein schon von der Entscheidung und von dem ersten Tag, ich war so erfüllt und ich habe gemerkt, als ob Gott sich gefreut hat und hat gesagt, hey Nina, endlich mal kann ich mit dir reden, dass du nicht gleich, nachdem du aufwachst, gleich Facebook auf, Skype auf, ganze E-Mails checken und dann parallel vielleicht ein bisschen Losung lesen. Das ist so, erkenn doch, manchmal spricht man mit einem Menschen und du merkst, der ist gar nicht dabei. Der ist irgendwo weg, er ist da jetzt dabei, aber mit dem Kopf ist er schon bei den anderen Sachen. Das ist total unangenehm. Und das irgendwie bringt gar nicht zu Gemeinschaft und zu Vertrauen. Mit Jesus ist genau so. Wenn du merkst, dass dir Vertrauen fehlt, fängt an. Und es ist wirklich genial. Ich habe heute gedacht, ich habe einen Sieg. Ich habe heute geschafft, zuerst Zeit mit Gott zu verbringen und dann meinen Computer hochzufahren. Und das ist ein Kampf. Das ist wirklich ein Kampf. Und aber das wird gleich so belohnt. Mein Tag ist anders. Ich stehe ganz anders ich gehe mit Problemen anders um. Ich merke, dass Gott zu mir spricht, wie schon lange nicht, also so klar. Und naja, wenn du noch nicht an dem Punkt bist, dass du so ein Vertrauen hast, dann wenigstens, was du machen kannst, gleich Jesus zu urteilen und sagen, jetzt Gott, hilf mir gleich. Nicht wieder anfangen zuerst irgendwas anderes zu machen, sondern gleich zu Jesus kommen und ihn wecken. Ne? So. Aber oft, wir gehen so wie Junge damit um. Wir machen alles anders, aber nicht nur zu Gott laufen. Und dann beschuldigen wir ihn noch. Ja, diese zwei Geschichten. Wenn Jesus in deinem Boot ist, hast du nichts zu fürchten. Hab Vertrauen. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, die vielleicht nicht so ganz in die Geschichten passt, aber trotzdem irgendwie, wenn wir Jesus bewusst aus unserem Leben rausschmeißen. Jesus ist ein Gott, ist ein Mensch, wollte ich sagen. Gott ist so authentisch und der hat auch Sachen, wo er sagt, nicht mit mir. Er hat uns gesagt, wie wir leben sollen, damit es passt, damit er da sein kann. Und wenn wir uns bewusst entscheiden, was anders zu tun, anders zu leben, andere Entscheidungen zu treffen, dann schmeißen wir Gott aus unserem Boot raus. Und durch diesen Jahr im Blauen Kreuz, durch meine Arbeit, kann ich so oft nachvollziehen, wie Gott geht. Zum Beispiel, ich habe euch schon sehr oft erzählt über meinen Fall mit dem Drogensüchtigen, wie ich mich bemüht habe, ihm zu helfen und ihn zu begleiten. Aber der hat sich entschieden, wieder Drogen zu nehmen, ganz bewusst. Und von ihm wäre besser, wenn er Drogen nimmt und parallel die Begleitung vom Blauen Kreuz durch mich erfährt. Ist das nicht genau das, was wir uns wünschen? Dass wir so unser Leben leben, wie wir uns vorstellen, unseren Sachen und Gedanken gleich nachkommen, was uns in den Kopf kommt, und parallel, dass Jesus im Boot ist. Genau den Fall. Aber egal, wie mir das weh tut, aber ich muss diesem Drogensüchtigen sagen, nicht mit mir. Weil ich kann das nicht verantworten, dass ich ihn in den Tod begleite, dass ich ihn dabei unterstütze. Deswegen kann ich nur sagen, obwohl mir das so weh tut und so richtig, richtig, richtig weh tut, kann ich nur sagen, nein, Entschuldigung, ich kündige dir. Wir kündigen dir unsere Betreuung. Wenn du dich entschieden hast, weiter Drogen zu nehmen, es ist deine Entscheidung, wir respektieren das aber ohne uns. Und ich glaube, Gott geht genau so. Gott hört nicht auf, liebender Gott zu sein, aber der distanziert sich von dir, wenn du sich dagegen entscheidest. Und ich habe das auch manchmal erlebt. Wenn du Entscheidungen triffst, zuerst, die so Gottes Charakter widersprechen und total mit seiner Heiligkeit gar nichts zu tun haben, dann zuerst sagt er ganz leise dir, hey, ist es nicht in Ordnung? Vielleicht ein paar Mal ganz leise. Und dann stumpfst du ab, kann man abstummen. Und dann bin ich so dankbar, dass Gott mich manchmal wachrüttelt. Und manche erleben das, die sagen, Gott ist Bestrafung oder sowas. Nein, wenn uns Gott noch ein bisschen ab und zu Arschtritt gibt, das ist seine Liebe, weil das ist der letzte Chance. Und ich erinnere mich hier an eine Begebenheit, als ich mit 20 nach St. Petersburg gekommen bin, in eine große Stadt, voller Hoffnung, dass jetzt auf mich die Welt wartet. Aber das war ganz schwere Zeit in Russland und ich könnte mit meiner Krankenschwesterausbildung gar nichts anfangen. Und einzige Arbeit, die ich gefunden habe, war damals nachts Alkoholflaschen zu waschen, zu spülen. In so einem Keller, ganz komisches Unternehmen, 2 Badewannen, Waschpulver und Flaschen spülen, jede Nacht. Und ich war so müde von diesem Job am Ende, meine Hände waren schrecklich von dem Ganzen. Und dann habe ich endlich einen anderen Job bekommen. Traumjob. Damals bin ich in ein Projekt von deutschen Projekt reingerutscht für junge Menschen in einem Behindertenheim. Das war nur 3 Tage pro Woche. Und ich habe damals 250 Euro bekommen und das war sehr viel Geld damals in Russland. Und so voller Freude fange ich an zu arbeiten und man musste so eine medizinische Untersuchung machen, die was gekostet hat. Aber für Studenten war das kostenlos. Ich war keine Studentin. Aber ich habe gedacht, Gott, ich habe doch sowieso wenig Geld. Ach mal, ich sage, ich bin eine Studentin. Ich habe gesagt, ich bin eine Studentin, ich habe die Sache kostenlos bekommen. Ah, ich musste das noch sogar ein bisschen durchkämpfen. Die wollten nicht mehr so glauben. Und ich habe gesagt, doch, ich bin eine Studentin. Und ich habe sogar mein schlechtes Gewissen damit beruhigt, damit ich gedacht habe, ich kämpfe für Studentenrecht. Oder so in der Richtung. Ne? Und ich habe das kostenlos gekriegt. Und die ganze Zeit hatte ich, ganzen Monat hatte ich so ein Gefühl, es war nicht okay, du hast gelogen. Aber ich habe das irgendwie so runtergespült. Ich habe gedacht, oh Gott, es ist doch okay. Das war doch für Studentenrecht. Und dann kriege ich meinen Lohn, 200, glaube ich, 50 Euro. Und ich muss die tauschen. Ich gehe so in einen Geldwechselpunkt und die werden mir komplett geklaut. Und ich so, total schockiert, laufe durch die größte, so diese Hauptstraße von St. Petersburg und heule, weil ich gar nicht weiß, wie ich den nächsten Monat überhaupt überlebe und wie scheiße ist mein Leben und so. Und plötzlich wieder diese Stimme, die sagt, Nina, das war doch Lüge. Und die Stimme, ich habe dann endlich Gott reingelassen und ich kann mich total gut erinnern, wie ich dann schon geheult habe, aber fast von ganz was anderem, weil ich gesagt habe, Gott, es tut mir leid. Ich habe dich wirklich, indem dass ich so bewusst gelogen habe und so dran hart geblieben bin, ich habe dich rausgeschmissen. Und als ich das gesagt zu Gott habe, war wieder alles in Ordnung und so viel Frieden und so viel Zuversicht. Und ich habe in dem Monat so viel Versorgung erlebt, so viel Gottes Gnade. Und dass diesem Beispiel bleibt für mich bis jetzt so präsent, dass wir ab und zu neigen, Gott aus dem Boot rauszuschmeißen. Und dann, ich bin so froh, dass Gott nicht so ein Typ ist wie ich zum Beispiel, dass er sagt, ach, ich bin jetzt beleidigt, du willst mich ja gar nicht, deswegen gehe ich, ne? Oder so stolz. Sondern, dass er trotzdem nachläuft, dass er Sorgen macht. Der sieht, die Jünger gehen unter ohne ihn. Und er lässt alles liegen und läuft auf dem Wasser und wieder so, der drängelt sich nicht auf, sondern so in der Nähe vom Boot, damit sie ihn einladen. Ja, Teil, Stürme gehören zu unserem Leben. Stürme draußen, Stürme in uns. Aber wenn Jesus in deinem Boot ist, dann ist das kein Problem. Und ich bete jetzt. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Gentleman ist. Und nicht nur Gentleman, sondern ein lebender Gott. Ich danke dir, Gott, dass du kein Optimist oder Pessimist bist. Ich danke dir, dass du ein lebender Realist bist. Ich danke dir, dass ich keine Angst haben soll von den Stürmen, weil ich dir vertrauen darf. Und ich bitte dich, dass wir alle wirklich total Bock danach bekommen, mit dir Zeit zu verbringen, dich kennenzulernen, damit unser Vertrauen wächst, damit wir wie Paulus so total ruhig bleiben, wenn Sturm kommt. Und ich bitte dich für die Leute da, die dich noch nicht kennen oder merken, dass sie dich rausgeschmissen haben. Ich danke dir, Gott, dass du nicht irgendwie stolz wegläufst, sondern dass du immer wieder klopfst und sagst, hey, ich möchte doch rein in dein Boot. Ich mache Sorgen um dich. Ich möchte eine Sturmstillung machen. Ich danke dir, Gott. Ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du zu jedem von uns sprichst und dass du unsere Stürme stillst. Amen.